Dorsière in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Unfalls.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Freitag, dem 13. Juni. Israel greift Atomanlagen in Iran an. Das Geschehen im Überblick und die Einordnung mit dem Nahost-Experten.
Ich glaube, es geht jetzt wirklich auf der einen Seite darum, natürlich nochmal die ganze Bevölkerung hinter der Flagge sozusagen zu versammeln. Auf der anderen Seite wollte man jetzt auch die Chance nicht verstreichen lassen, die man sich selber geschaffen hatte mit der Schwächung der Hisbollah.
Sagt Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität Jerusalem im Echo-Gespräch. Dann Einblick in die Europa-Verträge. Auf mehr als 1800 Seiten wird das erneuerte Verhältnis der Schweiz zur EU festgeschrieben. Der Bundesrat heisst das Paket gut und veröffentlicht sämtliche Vertragstexte. Trumps Gegenspieler in Kalifornien. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom kämpft engagiert gegen Trumps Entscheid, Soldaten nach Los Angeles zu schicken. Und der Mann strebt nach Höherem, das Porträt. Hier im Echo der Zeit. Israel hat in der Nacht einen militärischen Großangriff auf den Iran gestartet. Aus der Luft wurden Militärstützpunkte und Atomanlagen getroffen. Zudem hat Israel sowohl militärische Führungspersonen als auch Nuklearforscher gezielt getötet. Die Luftangriffe trafen die Hauptstadt Teheran sowie zahlreiche weitere Städte und Gebiete, vor allem im Westen des Landes. Auslandredaktorin Anna Drexel fasst zusammen.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
In den frühen Morgenstunden gab Israels Premierminister Benjamin Netanyahu auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt, Israel habe mit der Operation Aufsteigender Löwe begonnen. Es handle sich um eine gezielte Militäroperation, um die, Zitat, iranische Bedrohung für die Existenz Israels zurückzubinden. Die israelische Luftwaffe flog in der Nacht und tagsüber Angriffe auf Dutzende Ziele im ganzen Land. Laut Angaben der israelischen Armee wurde die Nuklearanlage Natanz südlich der Hauptstadt Teheran schwer beschädigt. In Natanz wurde bisher Uran angereichert, der Stoff, den es zum Bau von Atombomben braucht. Getroffen wurden weitere nukleare und militärische Einrichtungen, ebenso wie zivile Wohnhäuser, in denen hochrangige Militärs und Nuklearforscher lebten. Iran bestätigt, dass führende Vertreter des Militärs getötet wurden, unter ihnen der Kommandant der Revolutionsgarden, der Generalstabschef sowie der Verantwortliche für das iranische Raketenprogramm. Iranische Medien melden bisher 78 Tote und 329 Verletzte bei Angriffen allein in Teheran. Unter den Getöteten sollen sich laut Kontakten vor Ort auch Zivilisten befinden. Eine Kriegserklärung sei das, sagte Irans Außenminister Abbas Araghchi. Präsident Massoud Pezeshkian kündete eine harsche Reaktion an. Die erste militärische Antwort war freilich wenig erfolgreich. Etwa 100 Drohnen, die Iran heute Morgen Richtung Israel abgefeuert hatte, wurden allesamt abgefangen.
This development is deeply concerning.
Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung. Mehrfach habe er betont, dass Nuklearanlagen nie angegriffen werden sollten, ungeachtet der Umstände. Solche Angriffe könnten sowohl den Menschen wie auch der Umwelt schaden. Sie hätten schwerwiegende Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit sowie auf Frieden und Sicherheit in der Region und weltweit. Grossi forderte alle Beteiligten zu maximaler Zurückhaltung auf. Sie sollten eine weitere Eskalation vermeiden.
To avoid further escalation.
Der israelische Großangriff auf Iran kommt in dieser Heftigkeit zwar überraschend, aber dennoch nicht ganz unerwartet. Die IAEA hatte Iran erst gestern gerügt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren warf der Gouverneursrat der IAEA Iran vor, seinen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen nicht nachzukommen. Seit mehreren Wochen verhandelt Iran mit den USA über eine Neuauflage des Atomabkommens. Noch gestern sagte US-Präsident Donald Trump, er wolle nicht, dass Israel in Iran militärisch interveniere. Heute lobte Trump in einem Interview mit dem Sender ABC die israelischen Militärschläge als exzellent. Er habe Iran eine Chance gegeben, die dieses nicht genutzt habe. Iran müsse ein Abkommen mit den USA schließen, bevor von dem Land nichts mehr übrig sei.
Israel lanciert einen Großangriff auf iranische Atomanlagen. Das ordnen wir jetzt ein mit Simon Wolfgang Fuchs, der Nahostexperte lehrt und forscht an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ich habe ihn gefragt, weshalb Israel gerade jetzt den Iran angegriffen hat.
Ja, ich glaube, da gibt's drei Gründe, die man ins Feld führen könnte. Auf der einen Seite hat natürlich die israelische Regierung schon lange die Alarmglocken tönen lassen, was das iranische Atomprogramm anbelangt, dass Iran kurz davor ist, hier genügend Material angereichert zu haben, um wirklich zur Atombombe zu gelangen, und dass das Zeitfenster sehr kurz ist. Zum anderen hat man diese ganzen Verhandlungen, die Trump auch angestrebt hat, sehr skeptisch verfolgt. Hier war man eigentlich nicht der Meinung, dass es hier gelingt, kann, zu einem Ausgleich zu kommen, der auch für Israel befriedigend ist. Und ich würde sagen, der dritte Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, sind wahrscheinlich auch innenpolitische Gründe in Israel, die gerade eine Rolle spielen, gerade was hier die Proteste oder was die Möglichkeit anbelangt, dass die Koalition auseinanderbricht. Da hat Netanyahu diese Woche sehr knapp nur ein Misstrauensvotum überlebt.
Was bezweckt Israel genau mit dem Angriff?
Ich glaube, es geht jetzt wirklich auf der einen Seite darum, natürlich nochmal die ganze Bevölkerung hinter der Flagge sozusagen zu versammeln. Das sehen wir als der große Erzfeind, der sozusagen jetzt im Zentrum steht. Auf der anderen Seite wollte man jetzt auch die Chance nicht verstreichen lassen, die man sich selber geschaffen hatte mit der Schwächung der Hisbollah, mit der quasi Vorbereitung schon der Zerstörung der Luftabwehrsysteme im vergangenen Herbst. Und da hatte man auch Angst, dass der Iran sozusagen hier wieder in der Lage sein wird, diese Dinge wieder auf Vordermann zu bringen und so einen Angriff in Zukunft zu verhindern.
Israel greift den Iran an, während die USA mit dem Iran über ein neues Atomabkommen verhandeln. Zähe Verhandlungen, aber ist das nicht ein Affront gegenüber den USA?
So wie das klingt von Seiten von Trump, nicht unbedingt. Er hat heute gesagt, er hat dem Iran eine 60-tägige Frist gesetzt. Die ist jetzt abgelaufen. Am Tag 61 greift Israel an. Ich denke nicht, dass das unbedingt ein Zufall ist. Das wird auch in Teheran so gesehen, dass diese Verhandlungen mit den USA von vornherein ein abgekartetes Spiel auch gewesen sind. Und jetzt ist natürlich die große Gefahr, dass man sich gar nicht mehr an den Verhandlungstisch begeben will, dass man auch gar nicht mit internationalen Organisationen mehr zusammenarbeiten will, sondern jetzt alle seine eigenen Bemühungen um ein Atomprogramm, um die Atombombe in Bereiche verlegt, die jeglicher internationalen Kontrolle enthoben sind.
Also Iran wird weiter arbeiten an der Atombombe, jetzt erst recht.
Zumindest lassen sich die Statements so lesen heute. Ich meine, es war natürlich auch von iranischer Seite immer die Darstellung, dass man eigentlich Atomenergie nur friedlich nutzt und da kein Interesse daran hat, hier zur Atombombe zu gelangen. Aber wenn wir uns heute zum Beispiel anschauen, wie die Shahid Beheshti-Universität reagiert hat, das ist die Uni, an der iranische Atomwissenschaftler beteiligt waren, die heute gestorben sind, dann kam da das Statement, dass man jetzt bald den gesamten Umfang des iranischen Atomprogramms enthüllen wird. Und das lässt natürlich darauf hinweisen, dass man weit mehr als nur friedliche Zwecke verfolgt.
Was wissen Sie über die Stimmung im Iran jetzt?
Ich habe viele Videos gesehen und die große Unsicherheit, die auch einhergeht. Ich würde allerdings auch sagen, dass von iranischer Seite, obwohl auch es Zivilisten gab, die zu Tode gekommen sind, zivile Opfer und auch zivile Einrichtungen getroffen worden sind, im Endeffekt im Moment gerade noch der Eindruck besteht, der israelische Auftaktschlag hat jetzt vor allem militärischen Einrichtungen gegolten. Die Bevölkerung ist noch nicht weiter betroffen. Allerdings hat natürlich auch Israel angekündigt, dass das erst der Auftakt ist und wir noch viel mehr sehen werden. Von dem her ist es natürlich dieses Schwanken zwischen Widerstand sozusagen, auch zwischen einer großen Angst, was da noch alles kommen wird, und auch die Frage, inwieweit kann das Regime überhaupt auch stabil bleiben und inwieweit werden hier wie auch interne Proteste und ein Aufruhr auch sehen, das lässt sich im Moment noch gar nicht weiter absehen.
Die jüngsten Ereignisse könnten also Folgen haben für die iranische Staatsführung.
Ich denke, wir sehen es insofern, dass die iranische Staatsführung auch sehr schnell reagiert hat und alle diese Verluste auch eingeräumt hat. Das ist, glaube ich, auch ungewöhnlich. Ali Khamenei hat sofort Nachfolger ernannt für den Generalstabschef, auch für den Leiter der Revolutionsgarden, und hat auch gar nicht das bestritten, dass man so empfindlich auch getroffen worden ist. Ich denke, das zeigt auch diese Offenheit, diese Transparenz und die schnelle Reaktion, wie empfindlich man sich auch getroffen fühlt.
Was bedeutet das für die gesamte Nahostregion?
Für die gesamte Nahostregion könnte es insofern etwas bedeuten, wenn der Iran sich jetzt auch entscheidet, amerikanische Einrichtungen in der Region anzugreifen, zum Beispiel im Irak oder anderweitig oder in Bahrain oder in Kuwait. Das, würde ich sagen, wäre dann die Gefahr der Eskalation. Anderweitig sehe ich eher nicht die Gefahr der Eskalation, weil auch alle anderen Staaten in der Region eindeutig diesen israelischen Angriff verurteilt haben. Selbst Saudi-Arabien, die eigentlich hinter den Kulissen recht geräuschlos mit den Israelis zusammenarbeiten, auch von einer abscheulichen Tat gesprochen haben. Also sehr ungewöhnlich in der Schärfe für die saudi-arabische Seite.
Die israelische Armee derzeit im Einsatz im Gazastreifen. Sie hat eine weitere Front eröffnet. Wie steht die israelische Bevölkerung dazu?
Man muss dazu sagen, dass ja schon für die weitere Eskalation im Gazastreifen in den letzten Wochen 450.000 zusätzliche Reservisten mobilisiert worden sind. Jetzt noch mal viel mehr. Ich habe das auch unter meinen Studierenden gemerkt, die mir jetzt schon viele E-Mails geschrieben haben, dass sie nächste Woche nicht am Unterricht teilnehmen können, weil sie alle mobilisiert wurden. Ich glaube, hier ist wirklich in Israel ist die Stimmung so, dass man eigentlich mit all diesen Dingen nicht mehr umgehen kann. Es ist viel zu viel. Es hat jetzt etwas überschritten und die Gesellschaft ist wirklich am Rande ihrer Kräfte und ausgezehrt und erschöpft. Und ich weiß nicht, ob dieses Feiern des Sieges, den wir jetzt hier gesehen haben, wirklich das alles aufwiegen kann.
Erläuterungen von Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Fuchs ist unter anderem auf den Iran spezialisiert. Zur Nachrichtenübersicht mit Simon Richle. In der Schweiz sind Gelder aus dem Umfeld des früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch gesperrt. Und das bleibt auch so. Das hat das Bundesgericht entschieden.
Der prorussische Janukowitsch war im Jahr 2014 abgesetzt worden. In der Folge bat die Ukraine die Schweiz um Rechtshilfe, denn Personen aus seinem Umfeld sollen über 100 Millionen Franken Korruptionsgelder hierzulande versteckt haben. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges befürchtete die Schweiz, die Gelder könnten erneut in korrupte Hände geraten. Darum wurden sie vom Bundesrat blockiert. Dagegen wehrten sich die Inhaber der Konten. Nun sagt das Bundesgericht, die Ukraine sei im vorliegenden Fall wegen des Krieges nicht in der Lage, die Anforderungen an ein Rechtshilfeverfahren zu erfüllen. Die Schweiz hat letztes Jahr so viele Menschen mit dem Flugzeug zwangsausgeschafft wie noch nie. Das zeigt eine Recherche von SRF Investigativ. 462 abgewiesene Asylsuchende wurden auf diesem Weg ausgeschafft. Das sind rund ein Drittel mehr als jemals zuvor. Sie alle hatten sich geweigert, die Schweiz zu verlassen. Die Flüge kosteten insgesamt rund 2,5 Millionen Franken. Wer die Berufsmatura macht, muss künftig zwingend Englisch lernen, denn Englisch wird obligatorisch. So steht es in der erneuerten Verordnung zur Berufsmaturität. Sie gilt ab nächsten März, das hat der Bundesrat entschieden. Im Moment müssen für die Berufsmatura lediglich zwei Landessprachen gelernt werden. Englisch ist bislang freiwillig. Neue Regeln gibt es auch für Auszubildende, die die Berufsmatur während ihrer Lehrzeit nicht bestehen. Sie dürfen nach der Lehre einen neuen Anlauf nehmen, um die Berufsmatura doch noch zu bestehen. Der ehemalige Mikrochef Herbert Bolliger ist tot. Eine Mikrosprecherin bestätigte einen Bericht der CH Media Zeitungen. Bolliger wurde 71 Jahre alt. Er leitete die Mikro von 2005 bis 2017. In seiner Amtszeit fielen unter anderem die Übernahme von Denner und Schild sowie des Online-Händlers Digitec Galaxus.
Mindestens 241 Menschen sind gestern gestorben beim Absturz einer Maschine der Air India. Nun muss die Fluggesellschaft sämtliche Maschinen des betroffenen Flugzeugtyps überprüfen.
Das zuständige indische Ministerium hat eine verstärkte Sicherheitsprüfung der ganzen Boeing 787-Flotte angeordnet. Gemäß der Nachrichtenagentur Reuters hat Air India rund 30 Maschinen dieses Typs. Das Flugzeug der Air India war gestern in Ahmedabad kurz nach dem Start auf mehrere Gebäude gestürzt. Die Absturzursache ist bislang unklar. Einer der beiden Flugschreiber wurde mittlerweile geborgen. Und jetzt eine Fußballmeldung. Der FC Basel braucht einen neuen Trainer. Der bisherige Cheftrainer Fabio Celestini verlässt laut Mitteilung den Club auf eigenen Wunsch nach 1,5 Saisons und dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Cup diese Saison. Zur Nachfolge Celestinis äußerte sich der FC Basel heute nicht. Und noch Radsport zu der Tour de Suisse der Frauen. Die Schweizerin Marlen Reusser bleibt auch nach der zweiten Etappe Gesamtführende. Reusser beendete die 160 Kilometer lange Strecke von Gstaad ins luzernische Oberkirch als Sechste. Tagessiegerin wurde die Niederländerin Amber Krag. Nun die Börsendaten von 18.14 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.146 Punkten, minus 1,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,9%. Der Euro wird zu 93,75 Rappen gehandelt und der Dollar zu 81,14 Rappen.
Und Simon Richle, wie präsentiert sich das Wochenendwetter?
Auch morgen bleibt es mehrheitlich sonnig und heiß. Dazu gibt es 30 bis 33 Grad. Vor allem über den Bergen gibt es auch einige Gewitter.
9 Monate lang haben die Schweiz und die Europäische Union verhandelt über neue bilaterale Abkommen. Sie sollen die bestehenden Verträge aktualisieren. Zudem gibt es neue Abkommen zur Stromversorgung, zur Lebensmittelsicherheit und zur Gesundheit. Die Eckpunkte des Vertragspakets sind bereits bekannt. Heute nun haben Bern und Brüssel sämtliche Vertragstexte offengelegt. Nun beginnt für Parteien und Verbände die Meinungsbildung. Aus dem Bundeshaus berichtet Andreas Stüdli.
Seit dem Ende der Verhandlungen vor einem halben Jahr blieben die Verträge zwischen der Schweiz und der EU ein gut behütetes Geheimnis. Nur Parlamentarierinnen und Parlamentarier durften diese Verträge lesen, in einem gesicherten Leseraum im Bundeshaus. Heute, am Tag der Veröffentlichung, dauerte die Geheimniskrämerei in Bern etwas länger als in Brüssel. Die Europäische Kommission hat die Verträge schon am Mittag veröffentlicht. Am Nachmittag trat dann Bundesrat Ignazio Cassis vor die Medien und sagte:
Ein altes arabisches Sprichwort sagt, wer in Frieden mit seinen Nachbarn lebt, schläft ohne Angst. Diese gilt nicht nur für Beziehungen zwischen Einzelpersonen, sondern auch zwischen Staaten. Indem wir unsere wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur EU festlegen, erhöhen wir unsere Sicherheit.
Über dieses Vertragspaket werden die Schweizer Stimmberechtigten in den nächsten Jahren in 1 bis 4 Volksabstimmungen entscheiden. Denn über die neuen Abkommen zu Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kann separat entschieden werden. In der anstehenden Debatte werden einige der umstrittenen Punkte entscheidend sein. Die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung in die Sozialwerke, die Schutzklausel und die dynamische Rechtsübernahme. Übernimmt die Schweiz etwa neues EU-Recht im Bereich des Binnenmarktes nicht, kann die EU künftig Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Dann würde ein Schiedsgericht entscheiden, ob diese Maßnahmen verhältnismäßig sind. Zur Kritik an dieser dynamischen Rechtsübernahme sagte Cassis:
Schauen Sie, niemand zwingt die Schweiz, rechts zu übernehmen, sondern die Schweiz will ihre Produkte auf einem Markt von 450 Millionen Konsumenten verkaufen. Das schafft Wohlstand in unserem Land.
Zu reden geben dürfte auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofes bei der Streitbeilegung. Sie stößt vor allem bei der SVP auf Kritik. SVP-Vertreter hatten denn auch vor der bundesrätlichen Medienkonferenz auf der Bundesterrasse gegen das EU-Vertragspaket protestiert. In einer symbolischen Aktion stellten sie Außenminister Cassis so dar, als würde er den Bundesbrief zerreißen und das direkt vor dem Bundesratszimmer. Cassis ließ sich davon nicht beeindrucken. Anders als bei früheren Auftritten hat er sich heute entschiedener für das EU-Vertragspaket ausgesprochen. Flankiert von Chefunterhändler Patrick Franzen und mehreren Spitzenbeamtinnen und Beamten sagte er:
Die neuen Abkommen sichern die direkte Demokratie, garantieren Rechtssicherheit, ermöglichen Mitsprache bei künftigen Regeln und stärken die souveräne Handlungsfähigkeit der Schweiz. In einer Welt wachsender Unsicherheit ist das ein echter und wichtiger strategischer Vorteil.
Nachdem die Vertragstexte nun veröffentlicht sind, geht die EU-Debatte in die entscheidende Phase. Nun müssen Parteien, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und alle anderen interessierten Kreise Position beziehen. Schon heute ist klar, dass die SVP gegen dieses Vertragspaket ist. Die SP und die Grünen haben sich bisher positiv gezeigt. Dafür sind auch die Grünliberalen. Besonders der Mitte und der FDP steht eine schwierige Entscheidungsfindung bevor. Beide Parteien gelten als gespalten, was die EU-Frage angeht. Bis Ende Oktober haben sie Zeit, eine erste Beurteilung vorzunehmen.
Die Verträge zwischen der Schweiz und der EU liegen jetzt also auf dem Tisch.
1889 Seiten. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, haben Sie die alle schon gelesen?
Ja, ich bin jetzt schon auf Seite 853. Nein, natürlich nicht. Wir haben die Unterlagen heute Nachmittag um 3:30 erhalten, also jetzt sind 2,5 Stunden später. Diesen vielen Seiten sind nicht nur 3 völlig neue Abkommen mit der EU abgebildet, sondern auch ganz viele Änderungen an bestehenden Abkommen, die wiederum Anpassungen in nicht weniger als 32 Schweizer Gesetzen zur Folge haben. Das heißt, wir Medien, aber auch die politischen Parteien, das Parlament, Verbände, Kantone, Interessierte werden in den nächsten Monaten nicht nur wegen der Sommerhitze ins Schwitzen kommen, sondern weil sie auch dieses umfangreiche Material durchforsten müssen. Und ich bin überzeugt, dass man in diesen dicken Unterlagen das eine oder andere noch finden wird, das zu Kontroversen führen dürfte.
Ein wichtiger Punkt aus Schweizer Sicht ist ja die Schutzklausel, die bei einer zu hohen Zuwanderung angewendet werden kann. Da gab es unterschiedliche Interpretationen der Schweiz und der EU. Hat sich das nun geklärt?
Also seit heute ist klar, dass es die EU in gewissen Fällen ganz eindeutig als Vertragsverletzung einstufen würde, wenn die Schweiz diese Schutzklausel anwendet und Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Zuwanderung ergreift. Nämlich dann, wenn ein Schiedsgericht, das vorgesehen ist im Abkommen, wenn dieses Schiedsgericht festgestellt hat, dass es dafür keine Grundlage gibt. Der Bundesrat stellt sich in seinen Erläuterungen zu den Abkommen auf den Standpunkt, ich zitiere ihn, trifft das Schiedsgericht einen negativen Entscheid, könnte die Schweiz trotzdem Schutzmaßnahmen ergreifen, Ende Zitat. Und die EU schreibt in ihrem Bericht, die Schweiz könnte das nicht. Und dieser Widerspruch erklärt sich dadurch, dass der Bundesrat davon ausgeht, dass man in einem solchen Fall dann einfach den Vertrag verletzen würde. Dann könnte die EU aber entsprechende sogenannte Ausgleichsmaßnahmen gegen die Schweiz ergreifen, also Strafmaßnahmen. Das Schutzklauselkonzept des Bundesrates beruht also zum Teil auf der potenziellen Verletzung eines Abkommens, das der Bundesrat heute Nachmittag gut geheißen hat.
Das Vertragspaket geht nun in die Vernehmlassung. Und wie geht's danach weiter?
Ja, da steht uns noch ein langer, langer Prozess bevor. Die Vernehmlassung, die dauert bis Ende Oktober. Dann wird der Bundesrat die absehbar Tausenden von Seiten Vernehmlassungsantworten auswerten müssen. Dann kommt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres die Botschaft des Bundesrates ans Parlament. Dieses wird das dann ausgiebig diskutieren, weil man schon jetzt sagen kann, dass es eigentlich praktisch keinen Spielraum hat, weil jede substanzielle Änderung neue Verhandlungen mit der EU bedingen würde. Das Parlament muss dann auch die Frage klären, ob das ganze Vertragspaket dem obligatorischen Referendum unterstellt werden soll. Also ob es in einer Volksabstimmung nicht nur die Zustimmung des Volkes, sondern auch die der Kantone braucht. Der Bundesrat beantragt kein solches obligatorisches Referendum vorzusehen. Ja, und da sind wir schon etwa im Jahr 27 im Fahrplan, vielleicht 28. Und dann kommt noch die Volksabstimmung. Das ganze Prozedere dürfte also gut 2 bis 3 Jahre dauern. Sie sehen, ich habe also noch ein bisschen Zeit, die 1800 Seiten im Detail zu studieren.
Viel Spaß dabei. Erläuterungen von Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Wechseln wir noch die Perspektive. Wie läuft der Ratifizierungsprozess in der Europäischen Union? Das habe ich unseren Korrespondenten Charles Liebherr gefragt.
Die EU-Kommission hat heute das ganze Päckle mit allen Vertragstexten und auch Erläuterungen an den Rat der EU-Mitgliedstaaten überwiesen. Und damit ist auch klar, welche Abstimmungsprozedere gelten. Die EU-Staaten müssen den Verträgen mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Es geht um Verträge für den Zugang zum Binnenmarkt, also keine Einstimmigkeit nötig. Und damit hat dann die Kommission das Recht, die Verträge formell zu unterschreiben. Und dann geht das ganze Dossier über ans Europäische Parlament, das ebenfalls seine Zustimmung geben muss, und nach diesem Jahr im Parlament und im Rat könnten dann seitens der EU die Verträge in Kraft treten.
Gibt es eigentlich auch in der EU Opposition gegen das Vertragswerk?
Nein, damit rechnet wirklich niemand. Die EU-Kommission hat schon während den Verhandlungen die EU-Mitgliedstaaten regelmäßig über den Lauf der Verhandlungen informiert, ebenso die zuständigen Ausschüsse im EU-Parlament. In den letzten Wochen erläuterte die EU-Kommission die Verträge auch in mehreren Sitzungen der vorberatenden Gremien der EU-Mitgliedstaaten, der sogenannten EFTA-Ratsgruppe. Die Kommission ist eigentlich schon länger bereit, die Ratifizierung der Verträge in die Wege zu leiten, hat aber aus Rücksicht auf den innenpolitischen Prozess in der Schweiz noch zugewartet und deshalb die Verträge und Erläuterungen auch erst heute veröffentlicht. Die EU-Staaten als auch das Europäische Parlament wollen das Dossier so rasch als möglich abschließen können. Voraussetzung ist aber natürlich in jedem Fall zuerst ein Ja des Schweizer Stimmvolkes bei der Abstimmung, wann immer dann diese Abstimmung stattfinden kann.
Charles Liebherr in Brüssel.
Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit diesen Persönlichkeiten. Toni Frisch, der frühere Leiter der humanitären Hilfe des Bundes, kritisiert Bundesrat Ignazio Cassis und dessen Politik zu Gaza. Gavin Newsom, der kalifornische Gouverneur, positioniert sich als Gegenspieler von Donald Trump. Und Mark Carney, der kanadische Premier, ist Gastgeber des G7-Gipfels. Eine delikate Rolle angesichts des getrübten Verhältnisses zum Nachbarn USA. Mit dem Angriff auf den Iran hat Israel also eine neue Front eröffnet, neben dem Krieg im Gazastreifen. Dort leiden die Menschen weiter. Sie hungern, erhalten kaum Hilfe und bei den Lebensmittelverteilstellen werden immer wieder Menschen verletzt oder gar getötet. Die UNO fordert Israel erneut zu einer sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf. Auch die Schweiz hat den Appell unterschrieben. Doch das reiche nicht, sagt Toni Frisch, der frühere Chef der humanitären Hilfe des Bundes. Er sagt, es brauche jetzt Taten. Inlandredaktorin Eliane Leiser berichtet.
Es ist eigentlich ganz einfach,
sagt Toni Frisch. Als langjähriger, ehemaliger Delegierter der humanitären Hilfe der Schweiz hat er unzählige Konflikte auch hautnah erlebt und sich stets für die leidende Zivilbevölkerung eingesetzt.
Das humanitäre Völkerrecht setzt voraus, dass Verhältnismäßigkeit in den Aktionen gelten. Wenn man aber sieht, was im Gazastreifen läuft, die Zerstörungen, die Tötungen, die Vertreibungen, das ist absolut unverhältnismäßig.
Kein Angriff der Hamas rechtfertige, was Israel jetzt der palästinensischen Zivilbevölkerung antue, sagt Frisch, der von der Schweiz nicht nur eine klarere Positionierung, sondern Handlungen erwartet.
Ja, man muss das, was man verurteilt oder da, wo man die Probleme erkennt, muss man sich dann eben exponieren.
Die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition habe Möglichkeiten, sich vor Ort stärker zu exponieren, einzusetzen. Aber dafür brauche es einen politischen Willen. Den Willen zum Beispiel, sich für das von Israel kritisierte UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA einzusetzen. Kürzlich hat das Parlament Geld für das Hilfswerk gesprochen, allerdings mit der Bedingung, dass dieses Geld nur für Einsätze in Jordanien und Syrien gebraucht werde, nicht aber in Gaza. Ein Fehler, findet Frisch.
Die UNRWA ist unersetzlich auch im Gazastreifen. Es gibt keine Möglichkeit, die UNRWA zu ersetzen. Sie muss ihre Arbeit leisten können.
Aktuell verbietet Israel dem Palästinenser-Hilfswerk den Zugang zum Gazastreifen. Stattdessen hat die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation, die in den USA ansässig ist, die Verteilung der Hilfsgüter übernommen. Dabei kommt es regelmäßig zu Unruhen an den Übergabestellen. Mehrere Dutzend palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten sind laut Medienrecherchen dabei von israelischen Soldaten erschossen worden. Frisch erinnert das an seine Besuche der Region während des Libanon-Kriegs 2006 und des Gaza-Kriegs 2008.
Ich habe dort gesehen, wie die israelische Armee vorgeht und wie die Zivilbevölkerung nicht geschont worden ist. Das habe ich gesehen und das habe ich kritisiert.
Auch jetzt kritisiert Frisch und appelliert an die Schweizer Politikerinnen und Politiker, auch an den Bundesrat, zu reagieren.
Eliane Leiser. Vor wenigen Minuten hat Außenminister Ignazio Cassis Stellung genommen zur Frage, ob die Schweiz mehr tun müsse für die humanitäre Lage im Gazastreifen.
Ich sehe eine stärkere Dringlichkeit, etwas zu tun seit 2 Monaten. Aber ich weiß, was machbar ist und was nicht.
Er habe auf seiner Reise dem israelischen Außenminister Gideon Saar in die Augen geschaut und ihn gefragt, ob er zufrieden sei mit der katastrophalen Situation in Gaza.
Und die Antwort war nein. Israel selber, das ist vielleicht das Signal oder das kleine Licht, das ich sehe nach meinem Besuch, ist ist selber bewusst, dass das nicht geht.
Am Schluss sei es ein Land, das die Situation verbessern könne und müsse, und das sei Israel, sagte Gassis. US-Präsident Donald Trump hat Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles geschickt, gegen den Willen der kalifornischen Regierung. Das sei notwendig, um der Gewalt auf den Straßen Einhalt zu gebieten und um die Beamten der Migrationsbehörde ICE zu beschützen, rechtfertigt sich Trump. Gemeint sind die Proteste wegen der bemerkenswerten Razzien in Los Angeles, um papierlose Migranten aufzuspüren. Inzwischen hat ein Bundesrichter den Einsatz der Garde für unrechtmäßig erklärt. Trump statuiert hier ein Exempel an Kalifornien, am bevölkerungsreichsten Bundesstaat, eine Hochburg der Demokraten. Als Trumps Widersacher tritt Gouverneur Gavin Newsom auf, nicht zum ersten Mal. Er ist derzeit die Galionsfigur des Trump-Widerstands. Schon lange werden ihm Ambitionen für die Präsidentschaft nachgesagt. USA-Korrespondent Andrea Christen mit einem Porträt von Gavin Newsom.
Gavin Newsom war Bürgermeister von San Francisco, als er 2004 landesweit auf sich aufmerksam machte. Er ließ zu, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten, entgegen geltendem Recht. Als das oberste Gericht von Kalifornien schließlich das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufhob, triumphierte Bürgermeister Newsom.
As California goes, so goes the rest of the nation.
Die Richtung, die Kalifornien einschlägt, schlägt bald auch der Rest des Landes ein, erklärte er 2008. Es ist unvermeidlich. Die Tür für die gleichgeschlechtliche Ehe ist weit geöffnet, ob ihr das wollt oder nicht.
It's gonna happen, whether you like it or not.
Newsom war damals schon, was er heute noch ist, telegen, um nicht zu sagen geschniegelt. Die Haare, heute sind sie grau, zurückgekämmt, gebräuntes Gesicht, großgewachsen. Und der ehemalige Weinunternehmer Newsom machte Karriere in der kalifornischen Politik. Als er 2018 zur Gouverneurswahl antrat, erklärte er, es gehe darum, den neuen Anführer des Widerstands zu bestimmen, des Widerstands gegen Donald Trump. Newsom, nun der Regierungschef des bevölkerungsreichsten, wirtschaftsstärksten Bundesstaates, war ein naheliegendes Gegengewicht zum US-Präsidenten. Und die beiden gerieten aneinander. Trump prägte vor einiger Zeit den Spitznamen New Scum, wobei Scum Abschaum bedeutet. Newsom nannte Trump gestört oder beschädigt. Gleichzeitig musste er einen Umgang mit Trump finden. Bei der Bewältigung der Covid-Pandemie oder von Waldbränden musste er um Hilfe aus Washington ersuchen. Danke, dass Sie hier sind, sagte Newsom im letzten Januar, als Trump wegen der verheerenden Brände in Los Angeles zu Besuch war. Das bedeutet uns allen viel, nicht nur den direkt Betroffenen, versicherte Newsom, als er mit Trump vor dessen Flugzeug stand. Sie waren während der Pandemie für uns da, das vergesse ich nicht.
I don't forget that.
Längst heißt es, Gavin Newsom ziele auf das Weiße Haus. Doch 2024 hielt er sich zurück. Bis zum bitteren Ende unterstützte er die Kandidatur von Joe Biden. Nach der demokratischen Niederlage kritisierte er jedoch Kamala Harris und die eigene Partei.
These guys are crushing us. The Democratic brand is toxic right now.
Wir werden von unseren Gegnern zermalmt. Die Marke der Demokraten ist toxisch, erklärte er in einem Interview. Newsom gab sich überzeugt, die Partei müsse sich ändern. Er lancierte einen Podcast, in dem er mit rechten Persönlichkeiten aus dem Trump-Universum freundliche Gespräche führte. Interessiert, ja bewundernd, hörte er dem rechten Aktivisten Charlie Kirk zu und ließ sich erklären, wie die Trump-Bewegung junge Menschen, vor allem Männer, erreicht, etwa mit erfolgreichen rechten Podcasts. Und Newsom stimmte seinem Gegenüber zu. Etwa als es darum ging, Transfrauen die Teilnahme am Frauensport zu verbieten.
The issue of fairness is completely legit. So I completely align with you and we've got to own that.
Ungefähr übersetzt, er sei vollkommen gleicher Meinung. Transfrauen im Frauensport seien unfair, das gelte es einzusehen. Gavin Newsom schien sich kalkuliert in die politische Mitte zu bewegen, auf den politischen Gegner zu. Doch dann schickte Präsident Trump die Nationalgarde und Marineinfanteristen nach Los Angeles. Das scheint Gavin Newsoms politische Richtungssuche beendet zu haben, wenigstens fürs Erste. Er scheint sich als Anführer des Trump-Widerstands wieder in Stellung zu bringen. Trump habe mit dem Einsatz der Truppen gezielt die Eskalation gesucht, sagte Newsom in einer Fernsehansprache, die sich ans ganze Land zu richten schien und die präsidial wirkte.
This is about all of us. This is about you.
Es geht hier um uns alle, es geht um euch. In Kalifornien beginnt es, aber Trump wird auch gegen andere Bundesstaaten vorgehen und dann gegen die Demokratie. Die Demokratie wird angegriffen, vor unseren Augen. Der Moment, den wir gefürchtet hatten, ist gekommen.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Für Gavin Newsom könnte diese Krise auch zur Chance werden, zum Sprungbrett in eine Präsidentschaftskandidatur. Gleichzeitig wäre er als Kandidat angreifbar. Als Westküstenlinker, als Gouverneur eines angeblich abgehalfterten Bundesstaats mit vielen Problemen. Wohnungsnot, Obdachlosigkeit. Als Gouverneur eines Bundesstaates, der angeblich illegale Einwanderer und Chaoten beschützt. Außerdem steht die nächste Präsidentschaftswahl erst im Jahr 2028 an. Immerhin würde das Timing passen. 2027 scheidet Gavin Newsom als Gouverneur aus dem Amt.
Die Ausgangslage war auch schon besser für den jährlichen Gipfel der G7, also des Clubs der größten westlichen Wirtschaftsmächte. Das Treffen beginnt am Wochenende in den kanadischen Rocky Mountains. Für das Gastgeberland Kanada eine verzwickte Sache. Das Land muss die G7 zusammenhalten und Entscheide voranbringen. Aber es gibt da ein Problem und das heißt Donald Trump. Vom G7-Gipfel berichtet Fredrik Steiger.
Vor 7 Jahren war Kanada letztmals G7-Gipfelgastgeber. Der Ausgang dieses Treffens in Charlevoix steckt Politikern und Diplomatinnen in Ottawa bis heute in den Gliedern. Damals trat Premierminister Justin Trudeau nach tagelangem Feilschen erleichtert vor die Medien und verkündete zunächst einen Erfolg.
I'm happy to announce that we've released a joint communique by all 7 countries.
Alle G7-Mitglieder, auch US-Präsident Donald Trump, hätten die Gipfelbeschlüsse unterzeichnet, die stets einstimmig erfolgen müssen. Stunden später, im Flugzeug von Quebec zurück nach Washington, zerriss Trump jedoch das G7-Schlussdokument buchstäblich in der Luft, erinnert sich Professor Louis Bélanger, Politikwissenschaftler an der Universität Laval.
Der Präsident américain ensuite avait retiré son accord et s'était emporté dans des commentaires.
Gleichzeitig beleidigte er Gastgeber Trudeau aufs Heftigste. Nicht nur für Kanada stelle sich damit die Frage, ob die G7-Gruppe Trumps zweite Amtszeit überlebt.
On peut se demander si tout ça va survivre à l'administration Trump.
Anders als bei seinen Spektakelauftritten im Weißen Haus, müsse sich Trump in der G7-Runde einordnen, darauf warten, bis ihm das Wort erteilt werde. Das sei eine ziemliche Herausforderung für den kanadischen Premierminister Mark Carney, der die Sitzungen leiten wird.
Pour Monsieur Carney, notre premier ministre qui va devoir présider ces séances-là, ça représente tout un défi.
Zumal Trump jederzeit neue Angriffe auf die kanadische Unabhängigkeit lancieren kann. Louis Bélanger spricht daher von einem heiklen Treffen zu einem kritischen Zeitpunkt.
La situation est très difficile. C'est un sommet qui arrive à un moment.
Für Kanada als Gastgeber stelle sich die Frage, wie weit man den Amerikanern entgegenkommen, ja Trump gar hofieren wolle oder müsse. Regierungschef Carney zieht da klare Grenzen. Zwar verkündete er unmittelbar vor dem G7-Gipfel, was Trump mit Genugtuung erfüllen dürfte, nämlich dass Kanada nun seine Rüstungsausgaben kräftig erhöhe.
I'm announcing today that Canada will achieve NATO's 2% of GDP target this year.
Er legte aber gleich nach, er wolle nicht, dass weiterhin 3/4 der kanadischen Verteidigungsinvestitionen in die USA abflössen.
We should no longer send 3/4 of our defense capital spending to America.
Carney hat eben erst im Frühjahr die Wahlen gewonnen, indem er sich klar gegen die Trump-Regierung positionierte. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington ließ er den Ex-Immobilienhändler wissen, das Haus Kanada stehe nicht zum Verkauf. Kaum Trumps Gefallen finden, dürften auch einzelne Gäste, die Carney zusätzlich zu den G7-Mitgliedern eingeladen hat. Etwa den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum oder Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa. Obschon erst seit kurzem Premierminister, verfüge Carney als Ex-Notenbankchef von Kanada und später von Großbritannien über langjährige G7-Erfahrung, betont Louis Bélanger.
L'opération G7, le G7, c'est quelque chose qu'il contrôle, il connaît très, très, très bien.
Das sei für ihn als Gastgeber ein enormer Vorteil. Allerdings ist Kompetenz nicht etwas, worauf Trump Wert legt, wie etwa seine Regierungszusammensetzung zeigt. Erst recht missfällt ihm, wenn ihm jemand das Scheinwerferlicht stiehlt. Zwar stellten sich Trumps Minister bei den jüngsten G7-Ministertreffen unter kanadischem Vorsitz kaum je quer. Doch das könnte sich abrupt ändern, wenn nun der US-Präsident persönlich die Bühne betritt. Etwa falls er fordert, Russland, das nach der Annexion der Krim verstoßen wurde, wieder in den Kreis der Großen aufzunehmen.
Si M. Trump revient à la charge avec des idées comme réinviter la Russie au sein du G7.
Das wäre für die übrigen Mitglieder inakzeptabel. Ganz besonders für Kanada, das der Ukraine auch wegen der großen hier lebenden ukrainischen Gemeinschaft eng verbunden ist.
An verschiedenen Orten in der Schweiz wurden in den letzten Jahren neue Spitäler eröffnet. Die alten Häuser aus den 1970er Jahren haben ausgedient. So auch in Baden. Hier ist vor knapp 2 Monaten der Neubau bezogen worden. Er unterscheidet sich technologisch massiv vom alten Spital. Neu sind tausende Sensoren eingebaut, die das Spital digital vernetzen. Damit soll ein zeitintensives Problem behoben werden, nämlich die Sucherei nach irgendwelchen Gegenständen oder Geräten. Regionalkorrespondent Alex Mosser berichtet.
Sei es die Infusionspumpe, der Vitalfunktionsmonitor oder das Beatmungsgerät, rund 2000 Gegenstände im Kantonsspital Baden sind getaggt. Das heißt, dass das Personal auf einem Bildschirm sehen kann, wo sie gerade sind. Gemäß einer Studie ist es heute so, dass die Angestellten bis zu 72 Minuten pro Schicht Gegenstände wie einen Duschstuhl oder ein Blutdruckmessgerät suchen müssen. Künftig kann man hier Zeit sparen, erklärt der technische Leiter des Kantonsspitals, Dani Andrek.
Es soll ja so sein, dass nicht jeder irgendwo ein Lager hortet von Geräten, weil ich es dann irgendwann mal brauche, sondern es soll verfügbar sein, es soll sichtbar sein, wo es verfügbar ist und sehr schnell dann auch zur Hand sein.
Wichtig ist dies beispielsweise bei den Betten. Auf 6 Obergeschossen gibt es 400 Betten. Anders als im Hotel ist ein Spitalbett nicht an ein Zimmer gebunden. Es ist also immer wichtig zu wissen, wo ein Bett gerade ist, falls es gebraucht wird.
Bei den Betten ist die Logistik dahinter sehr aufwendig. Das Bett steht ja grundsätzlich beim Patienten, muss dann beim Austritt verschoben werden, gereinigt werden. Und da hilft es, wenn wir das Bett tracken können und immer wissen, wo es ist, ob es sauber ist, ob es dreckig ist, ob es allenfalls infektiös ist, dass wir eigentlich durch das die Möglichkeit haben, die Arbeitsabläufe für die Logistik auch zu optimieren.
7000 Sensoren sorgen dafür, dass man die Gegenstände orten kann. Die Ortung dient auch als Diebstahlschutz, denn ein Spital, wo täglich sehr viele Leute ein- und ausgehen, ist auch von Diebstählen betroffen.
Durch das, dass wir die Geräte ja tracken, merken wir auch, wenn sie das Gelände verlassen und können dann auch intervenieren. Wenn jemand am Rollstuhl einladen ist auf dem Parkplatz, dann könnten wir da im Sicherheitsdienst auch intervenieren. Also wir haben jedes Jahr mehrere neue Rollstühle, die wir beschaffen müssen, weil gewisse Leute dann das Gefühl haben, der ist noch praktisch, ich nehme den mit halt nach Hause.
Durch die Verhinderung von Diebstählen können die Spitäler der Zukunft also Geld sparen. Vor allem aber kann das Personal beim akuten Personalmangel, der herrscht, entlastet werden. Eben, indem es beispielsweise weniger Gegenstände suchen muss. Hinter der Technologie in Baden steckt der Siemens-Konzern. Susanne Heitz ist dort für den Geschäftsbereich Buildings zuständig. Sie kennt die Situation von ähnlichen Gebäuden weltweit. In Südostasien spiele die Digitalisierung von Gebäuden in Spitalneubauten eine große Rolle. Ein gutes Beispiel sei auch das Ankara City Hospital.
In Ankara sind diese Abläufe extrem wichtig. Sie können sich vorstellen, bei 3000 Betten oder noch mehr, da brauchen sie auch zentrale Operation Facility Management. Also es hat bei denen sehr, sehr viel gebracht. Generell, die Bündelung hilft ja auch, oder? Die Bündelung hilft, weil man auch Personal einsparen kann. Und das ganze Wayfinding, die Zeiteinsparung vom Pflegepersonal sieht man mit diesen Digitalisierungs Lösung, die ist messbar, die ist eindeutig messbar, ja.
Die Spitäler werden also digitaler, damit auch das Personal entlastet werden kann. Ob die Pflegefachleute diese Neuerungen auch annehmen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ein nächster Schritt bei der Digitalisierung und Automatisierung in der Pflege könnte der Einsatz von Robotern sein. Schon seit Jahren wird darüber gesprochen. In der Zukunft sei dies durchaus vorstellbar, sagt der technische Leiter des Kantonsspitals Baden, Dani Andrek.
Ob dann jemals der Roboter mit dem Patienten nach draußen geht und ihn an der Hand nimmt, das ja, könnte die Zukunft sein, aber im Moment denke ich, unsere Pflege macht das viel besser.
Doch auch in Baden gibt es erste Einsätze. Aus der Spitalküche im Untergeschoss bringen intelligente Fahrzeuge das Essen auf die entsprechenden Stockwerke. Selbstständig, ohne dass sie noch jemand steuern muss.
Das war das Echo der Zeit vom Freitag, dem 13. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Monika Bolliger, für die Nachrichten Frank Estermann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
SRF 1.
Neuer Mikrofon, der Ralf Wicki.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und dem Gubristunnel wurde die Unfallstelle geräumt, jedoch weiterhin Stau. Dann Stau oder stockend auf dem Westring ab Urdorf Nord, auf dem Nordring Richtung Bern ab Affolten. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel und im Wallis ist die Hauptstrasse Martini Grosser St. Bernhard zwischen Sembrache, Saint-Branche und Orsier in beiden Richtungen wieder offen. Viertel vor sieben.
SRF Sport.
Fußball-EM im eigenen Land kommt immer wie näher. Heute ist der Traum von der Heim-EM aber für zwei Schweizerinnen platzt. Fabio Halbiser vom Sport. Entschuldigung.
Kein Problem. Der Traum ist für zwei Schweizerinnen platzt, weil die Nationaltrainerin Pia Sundhage einen ersten Kaderschnitt bekannt gegeben hat. Zwei Spielerinnen müssen also das Vorbereitungscamp verloren. Es sind das Noemi Lüje von IB und Noemi Bottier von GC. Im provisorischen EM-Kader sind jetzt noch 33 Spielerinnen dabei. Am Schluss dürfen bei der EM aber nur 23 definitiv dabei sein. Und definitiv nicht mehr dabei ist der Fabio Celestini als Trainer beim FC Basel. Er verlässt der FCB auf eigenen Wunsch, schreibt der Club in einer Mitteilung. Der FCB schreibt, dass er gern mit dem Trainer weitergemacht hat. Der Lozano möchte aber frei sein, falls er ein Angebot aus dem Ausland bekommt. Und dass so ein Angebot kommt, das ist durchaus wahrscheinlich. Immerhin hat der Fabio Celestini mit dem FC Basel das Double geholt, also der Meistertitel und der Göpp-Sieg in einer Saison. Wer zu Basel neuer Trainer wird, das ist aber noch nicht bekannt. Vom Fußballrasen wechseln wir auf einen Velosattel und schauen an die Tour de Suisse der Frauen. Hier war heute die Königsetappe. 162 Kilometer von Gstaad bis auf Oberkirch am Sempacher See haben die Fahrerinnen müssen bewältigen. Am schnellsten gemacht hat das die Holländerin Amber Krag. Die Schweizerin Marlene Reusser hat zwar keine Chance gehabt auf einen Tagessieg, ist als Sechste ins Ziel gekommen und hätte so ihr Leader-Trikot aber können verteidigen. Und auch für die anderen Schweizerinnen war es ein guter Tag gewesen. Die Elise Chabé ist starke Dritte geworden. Noemi Rüeg ist zeitgleich mit der Marlene Reusser ins Ziel gekommen. Für die Noemi Rüeg ist es schon die vierte Tour de Suisse. Auch wenn sie erst 24 ist, ist sie schon relativ lang dabei. Hat aber einen Umweg gebraucht, um oben anzukommen. Marco Nüssli.
Mit 19 hat Noemi Rüeg ihr Profidebüt gegeben. Ein Jahr später hat sie schon einen Vertrag gehabt beim World Tour Team Jumbo Visma. Ein senkrecht Start, hat man können meinen. Da und dort hat man schon völlig überrissen von neuer Marlene Reusser geredet. Aber die Resultate hat mit den Erwartungen nicht mitheben können. Die vermeintlich Senkrechtstarterin ist nicht vorangekommen.
Ich bin sicherlich nicht die Überfliegerin vom Start an. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um in das ganze World Tour Geschehen reinzukommen.
Die Zürcherin hat länger gebraucht, als sie gedacht hat. Der Durchbruch hat einfach nicht kommen. Das grosse Talent ist unsicher geworden.
Es hat schon viele Momente gegeben, wo ich auch sehr zweifelt habe und dachte, ja, vielleicht schaffe ich es gar nicht an die Weltspitze.
Ende 2023 hat Noemi Rüeg einen wichtigen Entscheid getroffen und quasi einen Umweg genommen. Sie ist von Jumbo Visma zum den drittklassigen Team EF gegangen. Weniger Druck, dafür ein höheres Standing innerhalb der Mannschaft und plötzlich sind die Resultate gekommen. Im letzten Jahr ist Noemi Rüeg ein paar Mal in die besten 10 gefahren. An Olympia war sie als siebte die beste Schweizerin gewesen. Und das Jahr der nächste Schritt. Etappensieg und Gesamtsieger Tour Down Under, der erste Erfolg auf World Tour-Stufe. Für Noemi Rüeg ein Meilenstein.
Ich glaube, das war wirklich ein Sieg, den ich nie vergessen werde und wo man wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet hat und wirklich gezeigt hat, hey, wow, ja, das ist, für das hast du so lange gearbeitet. Das gibt einfach sehr viel Selbstvertrauen.
Der Umweg hat sich ausgezahlt. Das grosse Talent ist in der Weltrangliste mittlerweile auf Platz 13. Natürlich will die Zürcherin noch weiterführen und sie ist zuversichtlich, dass der Schritt kommt.
In den nächsten paar Jahren wäre schon das Ziel, dass ich noch öfter aufs Podest fahren kann, vielleicht auch eine Medaille an einer WM einfahren kann. Aber ja, ich mache mir da nicht so konkrete Ziele mit der Zeit, sondern ich nehme es einfach so, wie es kommt und wenn die Zeit da ist, dann ist sie da.
Noemi Röck will sich nicht stressen. Wenn sie etwas gelernt hat in den letzten Jahren, dann, dass sich Geduld auszahlt und dass man manchmal über einen Umweg besser ans Ziel kommt.
Und wer weiss, vielleicht gelingt der Noemi Röck an dieser Tour de Suisse ja der nächste Schritt. Die dritte Etappe morgen ist wie für sie gemacht mit ihren Sprintfähigkeiten. Los geht's beim Campus Sursee und Ziel ist Küsnacht im Kanton Schweiz. In der Leichtathletik ist es gestern zu Oslo zu einer Premiere gekommen. Es hat einen neuen Dreikampf gegeben. Also statt 10 Disziplinen nur noch 3. Der Simon Ehammer ist bei diesem Wettkampf Dritter geworden und ist darum wieder einmal mehr besser gewesen als der Andrin Huber, der Zweitschweizer, der gestern angetreten ist und Sechster geworden ist. Der Andrin Huber ist 4,5 Jahre jünger als der Simon Ehammer. Die beiden trainieren im gleichen Club und werden darum auch permanent miteinander verglichen, Reto Held.
Das ist klar, dass der Vergleich immer da ist. Das ist bei mir eigentlich fast der Alltag.
Sagt der Andrin Huber zu einem Vergleich, den er schon so manchmal gehört hat, dass er sich sogar Gedanken dazu gemacht hat.
Wenn man mit dem Schweizer Rekordhalter verglichen wird, dann ist das wie auch ein Ehe für mich.
Auch wenn er in diesem Vergleich meistens den Kürzer zieht. No. Weil genau das soll sich ändern.
Ja, das ist natürlich mein Ziel. Eben, ich meine, er ärgert sich jedes Mal, wenn ich besser bin als er. Egal, ob es jetzt irgendwie im Training ist oder im Wettkampf oder in einer Disziplin. Aber ja, mein Ziel ist natürlich schon, zum quasi seine Punktzahlen zu brechen.
Und das ist dem Andrin Huber auch schon gelungen.
Bei der U20 und U18 in den Juniorenkategorien habe ich jetzt schon machen und jetzt für den U23 Schweizer Rekord habe ich schon noch etwas zu tun.
Aber man spürt, der Vergleich mit dem Simon Ehammer ist nicht nur eine Ehre, sondern ganz klar auch Motivation.
Weil er nervt sich dann einmal auch drüber und dem macht es einfach noch mehr Spass.
Frech für einen 20-Jährigen. Immerhin vergleicht er sich hier mit dem besten 10-Kämpfer, den die Schweiz je hatte. Der Vergleich mit dem Simon Ehammer ist aber noch mehr für einen anderen Huber. Es ist auch ein Wegweiser.
Ja, für mich ist das wirklich in vielen Entscheidungen von meiner Karriere ist das mega wichtig gewesen, dass ich weiss, dass wir bei Appenzeller Landsport ein Trainingssystem haben, das funktioniert, wo man sich auf hohe Ziele setzen darf.
Schliesslich hat es der Simon Ehammer schon an die Weltspitze geschafft. Und genau dorthin, wo auch der Andrin Huber. Bronze hat er an der EM vor 2 Jahren schon gewonnen bei U20. Jetzt, wo der noch mehr.
Ich meine, wenn nachher eine Medaille kommt, ist der Sieg. Und ich glaube, wenn man jetzt auch mit der Konkurrenz vergleicht, die ich das ja habe, dann hoffe ich natürlich, dass es klappt.
Auch hier wieder. Vergleich. Das mal mit den Konkurrenten. Ein Wort, das sich beim Andrin Huber durchs ganze Sportlerleben durchzieht. Oder wie er sagt.
Das ist bei mir eigentlich Alltag.
Der Beitrag vom Reto Held. An diesem Wochenende ist die Schweizer Meisterschaft im Zehnkampf beim Eidgenössischen Turnfest zu Lausanne. Die beiden besten Zehnkämpfer kann man aber dort für einmal nicht vergleichen. Der Simon Ehammer und der Andrin Huber treten beide nicht an.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done.
is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockend? In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Auf dem Westring ab Urdorf Nord und in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizerhalle-Tunnel.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Simon Rechle. Nach dem israelischen Großangriff droht der Iran mit Rache. Der Nachfolger des getöteten Kommandanten der iranischen Revolutionsgarden schrieb laut der Nachrichtenagentur ISNA, für Israel würden sich bald die, Zitat, Tore der Hölle öffnen. Aus dem Iran wurden am Nachmittag weitere Drohnen Richtung Israel abgeschossen. Israel seinerseits drohte dem Iran, wer auf die Vernichtung Israels hinarbeite, werde eliminiert, sagte der israelische Verteidigungsminister. Beim israelischen Großangriff wurden eine Atomanlage getroffen und mehrere hochrangige Militärkommandanten getötet. Nach iranischen Angaben gab es insgesamt mehr als 90 Todesopfer. 9 Monate lang haben die Schweiz und die Europäische Union verhandelt darüber, wie die gemeinsame Zusammenarbeit künftig aussehen soll. Heute nun hat der Bundesrat diese Verträge gutgeheißen und sie sind auch erstmals öffentlich einsehbar. Auf über 1800 Seiten regeln die Schweiz und die EU eine ganze Reihe von Fragen, von Marktzugängen über die Personenfreizügigkeit bis hin zur Forschung oder zum Strom. Gute Beziehungen zur EU seien wichtig für die Schweiz, gerade jetzt. Das sagte Außenminister Ignacio Cassis vor den Medien.
Wir gehören zu Europa. Nicht nur geografisch, sondern auch wegen unseren engen wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Verbindungen. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit sind verlässliche und klar geregelte Beziehungen zu unseren wichtigsten Partnern von strategischer Notwendigkeit.
Mit der Veröffentlichung des Vertragspakets geht die EU-Debatte nun in die entscheidende Phase. Bis im Oktober können